Machen Sie das selber dann?
Ja, beziehungsweise wir haben ja auch einen Videotechniker hier bei uns im Haus, der das auch alles mit unterstützt und schneidet. Und wir liefern quasi immer das Material und er macht dann daraus unsere Videos zusammen mit dem UKW-Style und dann geht das an die Studenten raus. Ja.
Ja. Sie, und wenn ich zu lange irgendwie antworte, ne, Sie
signalisieren das. Ich komme mit rein. Ich werde ein bisschen schneiden müssen, dass es in die 15 Minuten mit reingeht. Ja. Ich darf nun eine Stimme begrüßen, die schon auf vielen Bühnen zu Hause war. Eine Stimme, die eine Geschichte erzählen kann. Herzlich willkommen bei uns in unserem Phon O-Ton.
Hallo.
Was bedeutet für Sie Stimme im Alltag?
Ich kann da Alltag und Berufsleben bei mir gar nicht trennen. Meine Stimme ist, ist wirklich sehr viel für mich, wenn nicht sogar alles. Also ich habe immer mit meiner Stimme gesungen. Ich habe immer dieses Gefühl geliebt, sich auszudrücken und in meiner Stimme zu baden. Und ja, also Stimme ist sehr, sehr wichtig.
Ja. Ist Stimme so Ihr Hauptmerkmal, mit dem Sie sich identifizieren? Also es gibt ja Menschen, die sagen, okay, ich habe ein besonders selbstbewusstes Auftreten, das ist mein Ding. Ist da Stimme Ihr Zentrales?
Hauptmerkmal wäre mir vielleicht zu einseitig, aber ich würde mal sagen, zu den obersten drei gehört es schon.
Ja, ja. Wo empfinden Sie Ihre Stimme?
Da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht. Das ist tatsächlich so, dass ich sie oft nicht bewusst empfinde. Also wenn ich im Alltag bin, wenn ich auch jetzt schnell mal meinen Schülern was vorsinge oder irgendwas, ist es nicht so, dass ich ständig nachfrage, was machst du da gerade irgendwie, liebe Stimme. Was ich aber unglaublich genieße, ist, wenn ich zum Beispiel auch was übe oder besonders auf einer Bühne stehe und ganz tolle, schöne, laute Töne oder sehr leise und dann wirklich den Fokus im Bewusstsein drauf hat und dann so wirklich in seinem Klang irgendwie badet. Ja. Und dann spürt man sie auch im ganzen Körper.
Ja. Ist das wie eine Vibration im ganzen Körper?
Ja, schon.
Ja. Oder kann man sich das vorstellen wie eine Art Mantel, in den Sie sich da einhüllen?
Ich habe gerade vor mir gehabt das Bild, als würde so irgendwie Flüssigkeit durch alle Adern, Venen irgendwie hindurch gehen und sich das so von überall hinfüllen irgendwie.
Spannend. Ist dann im Beruf, gut, wenn Sie sagen, das trennen Sie gar nicht so sehr, aber wenn die Stimme beruflich beansprucht werden muss oder arbeiten muss, ist da die Stimme dann einfach ein Werkzeug für Sie, ein Mittel zum Zweck?
Niemals.
Oder ist es eine Partnerschaft, die man auch entsprechend partnerschaftlich pflegen muss?
Es ist niemals Mittel zum Zweck. Und ich habe das große Glück, für Dinge bezahlt zu werden, die ich auch tatsächlich genauso gerne umsonst machen würde. Also insofern ist es niemals nur Mittel zum Zweck, sondern es ist einfach etwas, ich liebe es einfach. Ja. Ich kann auch abends nach so und so vielen Stunden in der Probe stehen und alle wollen aufhören, weil sie müde sind. Und ich so, nein.
Ja. Okay.
Ich finde einfach Singen wunderbar.
Gibt es dann manchmal auch Momente, wo Sie sagen, weiter, ich will nicht aufhören und Ihre Stimme dann aber anklopft und sagt, ich brauche mal eine Pause?
Tatsächlich sehr selten. Also wenn ich irgendwas habe, natürlich mit Erkältungen oder irgendwie, ne, oder insgesamt die Anspannung sehr groß ist, man vielleicht, weil man körperlich nicht so gut im Befinden ist, dass man vielleicht nicht gut genug stützen kann oder irgendwie, ne, man ist müde, man ist verspannt, dann gibt es schon natürlich die Momente, wo ich merke, dass meine Stimme sagt, also so ganz in die Vollen brauchst du jetzt gerade nicht mehr zu gehen. Aber im Normalfall kann ich mich eigentlich gut darauf verlassen.
Hören Sie dann auf Ihre Stimme?
Gute Frage. Ich glaube, wenn man Profimusik macht und auch professionell unterrichtet, so ganz frei ist man da nie, auch sich mal zu überfordern. Weil man möchte halt ein Engagement nicht absagen, was jetzt irgendwie besonders toll ist oder so, nur weil man an dem Tag ein bisschen befindlich ist. Und dann geht man da schon oft auch durch.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt ein Engagement hat, ein Auftritt auf einer großen Bühne, viele Zuschauer, vielleicht ein schwieriges Repertoire? Klar, Lampenfieber gehört mit dazu, denke ich. Aber wie horcht man in sich hinein? Gibt es bestimmte Bereiche, die man dann einfach abgeht, abklopft und sagt, okay, Stimme, wo bist du? Bist du da? Ich bin bereit. Jetzt geht's los.
Es ist tatsächlich bei mir oft umgedreht. Ich mache mir oft vorher einen Riesenkopf, dass ich denke, oh, das ist befindlich heute, komme ich darauf? Oder, und in dem Moment, wenn ich aber im Flow bin, ist das Problem oft gar nicht mehr da. Also es ist tatsächlich ganz oft so. Ich kann mich da, wie gesagt, außer sie ist wirklich irgendwie erkrankt. Ich hatte zum Beispiel auch schon mal eine Stimmbandentzündung oder so. Also da merkt man natürlich, okay, die will gar nicht jetzt. Ne? Oder nach einem schlimmen Husten, wenn man merkt, dann kommt Schleim oder irgendwas. Aber so im Normalfall habe ich mich da wirklich immer gut drauf verlassen können, dass die echt auch auf Abruf funktioniert. Ich habe aber auch viel dafür getan, dass das so ist.
Was haben Sie getan?
Ich war tatsächlich, ich habe klassische Flöte mal studiert und habe dann aber schon parallel angefangen, in der Coverband zu singen, also jedes Wochenende einfach Pop-, Rock-Songs zu singen. Und das dann kombiniert mit einer fetten Erkältung an Fasching, also 5 Tage hintereinander singen, das hat mir dann damals wirklich Probleme bereitet und auch diese Diskrepanz zwischen, was ich im klassischen Unterricht gelernt habe und dass ich aber so intuitiv oft ganz andere Dinge benutzt habe, das hat mir damals ein Problem gemacht. Und dann hatte ich wirklich Schwierigkeiten mal für ein paar Wochen und habe dann angefangen, eine Stimmtherapie zu machen zunächst und dann funktionalen Gesangsunterricht zu nehmen. Und seit dieser Zeit, es gibt hier in Würzburg eine sehr gute Lehrerin dafür, das ist die Frau Parussell. Und das ist ja schon jetzt viele Jahre her. Und seit dieser Zeit habe ich eigentlich wirklich da auch nicht mehr viel Probleme. Die hat immer zu mir gesagt, ich weiß nicht, was du da tust, ich kann dir das nicht, also was du da in deinem Pop machst, mach das. Ich kann dir nur zeigen, wie du das machst, dass du dir nicht schadest. Und es hat tatsächlich sehr gut funktioniert.
Ja. Gibt es dann da einen Unterschied zwischen dem klassischen Gesang und Rock-Pop-Gesang
Also so schon zu großen.
Singen, dass die Stimme belastbar ist?
Ja, einen großen Unterschied.
Ja. Sie haben ja nun auch den großen Vorteil, aus dem klassischen Bereich zu kommen.
Ja.
Und
aber ich habe nicht keinen klassischen Gesang studiert, aber ich habe halt immer schon, wenn ich Gesangsunterricht hatte, das waren über 6, 7 Jahre, dann war das von klassischen Lehrern.
Ja.
Und es gibt einen großen Unterschied.
Ja.
Es ist natürlich auch vieles gleich, eine gute Atmung, also diese Körperlichkeit, oft sind viele Sachen sehr ähnlich, aber allein die Position des Kehlkopfs ist ganz anders. Wir können ganz anders singen, dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, ein Mikrofon zu benutzen, sind wir ja nicht gezwungen, ständig Resonanz aufzubauen.
Ja.
Das heißt, man kann ganz andere Sachen viel mehr der Sprache nachempfinden, als dass ein klassischer Sänger, ob es möglich wäre, weil sonst würde man ihn einfach nach ein paar Metern nicht mehr hören. Und das kann man nutzen und ich bin der festen Überzeugung, dass man alle diese Sounds auch gesund machen kann. Nicht, dass das alle Popsänger machen, aber es geht.
No? Ja. Da sind wir genau beim Thema. Häufig hört man ja im Rock-Pop-Bereich eine Stimme, wo man sagt, boah, was eine Rockröhre.
Mhm.
Und es gibt manchmal Sänger, die da durchaus über ihre Möglichkeiten singen, wo die Stimme dann schnell ermüdet.
Mhm.
Was macht den Unterschied zwischen einem gekonnt, ich nenne es jetzt mal einen rauchigen oder knarzenden Klang, das, was man so will, und einem nicht gekonnt?
Also der Unterschied, ich denke, das ist gar nicht so weit weg vom klassischen Gesang auch. Der Unterschied ist, ob jemand mit zu viel Druck unterwegs ist. Man darf natürlich die Kraft nicht aus dem Hals holen und aus der Stimme holen quasi, sondern das muss super gestützt sein. Und das hat andere Räume einfach dementsprechend. Und es hat was mit Twang zu tun, also den man wirklich in der Popmusik einfach und gerade bei diesen metallischen Sounds, die man aus Rocksongs kennt oder aus super energetischen Sachen, da braucht es sehr viel Twang. Und wenn jemand das versucht, ohne das zu machen, ohne dass das sitzt, das vielleicht nicht gelernt hat. Und es gibt Leute, die haben ein super intuitives Gefühl dafür. Ich ja auch früher. Ich habe einfach dann Tina Turner zugehört und habe versucht, das für mich zu adaptieren. Und das ist ganz gut gelungen damals. Aber es gibt eben auch Leute, die machen das auf Kraftreserve. Und das strengt an. Und das ist auch tatsächlich ungesund.
Sie haben gerade schon Atmung angesprochen. Mhm. Ist das die Grundlage von allem?
Also meiner Meinung nach.
Hilft Ihnen da das Querflöte-Spielen, die Stütze aus der Querflöte oder beißt
es war,
das?
Es war tatsächlich andersrum. Ich hatte in meinem Studium einen Querflötenlehrer, der jetzt nicht den Fokus darauf gelegt hatte. Und mein Flötenton war relativ klein und eng. Ich habe zwar musikalisch sehr schön gespielt, ich konnte unglaublich lange Phrasen spielen, aber was habe ich gemacht? Ich habe die Luft angehalten. Und dementsprechend war der Ton halt so mickrig irgendwie. Und dann ging ich ins funktionale Stimmtraining und plötzlich hat es Wumm gemacht und mein Flötenton war auch ganz anders als vorher.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie man horcht vor einem Auftritt vielleicht in sich hinein. Es gibt auch manchmal Bereiche, wo die Stimme nicht ganz frei ist, ein kleiner Infekt, ein bisschen Sekret dort. Was machen Sie, wenn Sie spüren, die Stimme ist nicht ganz frei, aber es naht ein Auftritt?
Eigentlich kann man gar nicht viel machen, außer ganz konventionellen Sachen. Ganz viel trinken, ganz viel befeuchten, Lachsvox, blubbern, diese ganzen Dinge, die man versucht. Versucht natürlich auch, manchmal nehme ich Entzündungshemmer, ne, dass einfach so ein bisschen die Schwellung zurückgeht. Und ich finde immer, es ist für mich ein Riesenunterschied, wo die Erkältung sitzt. Es gibt Erkältungen, mit denen kann ich wunderbar singen. Das klingt zwar vielleicht nicht toll, weil es ein bisschen verstopft ist, aber ich kann gut singen. Und andere, wo man direkt weiß, ich muss jetzt einfach absagen, es geht nicht anders. Ne?
Wir Phoniater, wir vergleichen den Kehlkopf ja häufig mit einem Sportler, mit einem Marathonläufer. Ist das ein Bild, was Sie nachempfinden können?
Also ich habe schon das Gefühl, dass die Hochleistung bringt.
Ja.
Ja.
Hat sich im Laufe der Zeit Ihre Stimme verändert?
Ich habe lustigerweise gerade, ich habe mit meinen Schülern eine 80er-Jahre-Online-Motto-Party gemacht und habe aufgrund dessen einen Auftritt von mir aus den 80ern da rein. Und es hat sich tatsächlich gar nicht mal so viel verändert. Für mich hat sich verändert, dass ich mich in den letzten 10, 12 Jahren extrem mit Popgesang und den didaktischen Möglichkeiten des Popgesangs auseinandergesetzt habe und ich mir dadurch noch ein paar Sounds erschlossen habe, die ich vorher nicht konnte. Also in denen ich immer so ein bisschen rumgetrickst habe. Dann bin ich halt vom Mikro ein bisschen weiter weg oder so, die ich selber für mich gelernt habe. Also eigentlich singe ich heute noch mal variantenreicher und flexibler als vor 30 Jahren.
Gibt es dann da ein Geheimnis, ein Stimmgeheimnis, wo Sie sagen, da bin ich jetzt erst hintergekommen mit meiner Erfahrung. Das konnte ich mit meiner, ich sag mal, jugendlichen Stimme vor Jahrzehnten gar nicht erreichen.
Schon. Also ich habe mich mit CVT beschäftigt. Ich bin keine zertifizierte Lehrerin, aber ich habe mich mit CVT beschäftigt ziemlich viel. Und manche dieser Sachen waren schon für mich auch. Ich bin eigentlich darauf gestoßen, weil ich hatte von Anfang an gute Schüler. Also als ich angefangen habe zu unterrichten, gab es ganz viele Schüler, die irgendwie super funktioniert haben. Also die plötzlich nach einem halben Jahr so viel besser waren als vorher. Und dann gab es aber eben auch so einen Prozentsatz, wo ich gedacht habe, boah, irgendwie kann ich denen nicht helfen. Ich mache das denen vor, ich singe das denen vor, aber es kommt nicht. Und dann habe ich mich angefangen, sehr intensiv damit zu beschäftigen, ob ich denen vielleicht ein anderes andere Bilder geben kann, andere Logik geben kann irgendwo und habe angefangen, das selber zu hinterfragen. Ich habe das tatsächlich ja vorher, ich hatte wie gesagt keinen didaktischen Unterricht da drin und man fängt an zu hinterfragen und dann merkt man plötzlich, okay, wenn ich hier das Gaumensegel noch flacher nehme, dann kann ich das besser machen. Wenn ich eine andere Vokalfärbung nehme, dann kann ich das und diesen und jenen Sound besser machen. Und das hat mir viel geholfen. Und als Lehrer ist man in dem Privileg, dass man das ständig vormacht. Das heißt, dann lernt man es natürlich, also besser kann man es ja gar nicht lernen, als man sitzt einfach dann sehr genau irgendwie da drin.
Gibt es dann dabei eine Art Schlüsselmoment, gerade in der Lehre, wenn Sie mit einem Schüler arbeiten, dass Sie wissen, okay, da müssen wir hinkommen, wenn er diesen Punkt erreicht oder verstanden hat, dann hat das geschafft.
Ja, es gibt so viele, ne? Weil es ist ja auch, die Stimme ist das eine und das andere ist ja auch musikalisch, Rhythmus, was weiß ich, was alles passiert. Also es gibt sehr viele Schlüsselpunkte. Stimmlich würde ich aber schon sagen, also ein ganz zentraler Punkt ist für mich die Atmung. Ob jemand das frei vor allem machen kann, dass sie nicht anfangen, sich zu verkrampfen, bevor sie anfangen zu singen. Und ein zentraler Punkt, habe ich vorhin schon gesagt, ist auch das Finden von Twang und das Wissen, wie ich ihn benutze. Ja. Wann ich davon mehr machen kann, wann weniger, mit welcher Vokalstellung quasi.
Ja. Ja.
Und dann geht es meistens schnell.
Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, was ist, wenn die Stimme nicht frei ist. Sie haben erwähnt, dass es da Variationen gibt, Bereiche gibt, wo Sie sehr gut selber mit umgehen können, wo es aber auch dann einfach Erkältungen, Infekte gibt, die Sie dazu zwingen, eben einen Auftritt im Extremfall auch mal abzusagen. Mhm. Irgendwo kommt dann auch dann die Medizin mit ins Spiel. Braucht es einen Phoniater oder einen HNO-Arzt, der dann die Stimmlippen auch mal begutachtet. Gibt es etwas, was Ihnen fehlt oder was Sie sich wünschen würden von medizinischer Seite, was für Berufssänger und Berufssprecher von entscheidender Bedeutung ist?
Also ich finde ja schon mal toll, dass es hier in Würzburg die Phoniatrie gibt, weil wenn man zu einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, einem normalen HNO geht und ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, aber auch wenn ich Schüler dahin schicke, habe ich oft das Gefühl, und manche sagen das auch ganz ehrlich, das ist nicht mein Fachgebiet, ne? Deswegen lieber geh zum Spezialisten damit. Ne? Also das ist schon mal super, das hätte ich mir natürlich gerne früher gewünscht, ne? Dass es jemanden gibt, der dann auch mal draufschaut, sagt, nee, kannst du unbedenklich in 2 Tagen singen, Trink fehlen, geht schon, oder nee, lass lieber die Finger davon, dass man ist manchmal so unsicher, doch dann doch auch, kann ich das wagen, kann ich es nicht. Das wäre natürlich cool. Und ansonsten würde ich mir tatsächlich viel Aufklärung bei den klassischen Sängern wünschen. Das wäre etwas, und zwar nicht, dass die in ihrem Fach was lernen müssen, aber dass einfach diese alten Zöpfe mal aufhören, dass man sich mit Popgesang die Stimme ruiniert. Mhm. Weil ich bin da eigentlich tatsächlich das beste Beispiel. Ich habe so viele Stunden, ich habe früher manchmal Tanzmusik gesungen mit 7, 8 Stunden auf der Bühne und es gab nur 1 oder 2 Sänger, also wo ich fast alles gesungen habe. Und wenn ich mir da wirklich irgendwie sehr schaden hätte, wenn ich mir sehr geschadet hätte, dann hätte ich das nicht mehr lange machen können. Ja, also das merkt man ja auch. Ne? Ja. Und ich denke immer, es hat eher damit zu tun, dass Sänger oft sehr sensible Menschen sind. Und wenn sie halt irgendwas haben, sie sind auch einfach, es reicht ja schon, wenn man ein bisschen Kummer hat, man ist an dem Tag nicht so gut drauf oder irgendwas. Und es fehlt einfach so diese körperliche Unterstützung auch, um die Stimme zu tragen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und dann hat man leicht mal etwas, das man sich überanstrengt hat und das, wenn man ein paar Tage hintereinander macht. Aber mal ehrlich, das passiert doch den klassischen Sängern auch dauernd. Ja. Es gibt doch nicht so viele Beispiele von Villason und Kaufmann und was weiß ich, die aussetzen mussten. Wenn das aber bei Adele passiert, dann heißt es immer gleich, um Gottes Willen, ja natürlich, ich habe es gewusst, Popgesang ja, macht die Stimme kaputt. Mhm. Und das ist definitiv nicht so.
Ja. Sie haben das schon erwähnt, dass für Sie zum Teil, so habe ich es zumindest verstanden, auch beruhigend ist zu wissen, da ist jemand, der kann draufschauen, absolut, der kann eine Meinung, eine medizinische Meinung dazu abgeben. Wir sehen in der Sprechstunde durchaus auch eine Hemmschwelle, dass Sänger, Sängerinnen zu uns nicht kommen möchten, weil sie Sorge haben, weil sie nicht genau wissen, was da abläuft. Da ist Aufklärung sicherlich ein großes Thema. Können Sie sich vorstellen, woran das liegt? Also was braucht es, damit man mit Vertrauen kommt?
Ich glaube, das ist eine rein menschliche Komponente. Es gibt ja ganz viele Menschen, die Probleme lieber den Kopf in den Sand stecken und sagen, wenn ich nicht hingucke, ist es nicht da. Ne? Ich bin zum Beispiel jemand, ich gucke lieber dem Drachen ins Auge, dann kann ich ihn bekämpfen halt irgendwie. Insofern ist jemand wie ich total froh, dass ich sagen kann, okay, da ist was, dann kann ich was tun. Ich merke irgendwas läuft nicht gut, aber dann kann ich aktiv irgendwie gegensteuern. Und diese Angst, ich glaube nicht, dass die an der Untersuchung liegt, sondern das liegt eher daran, was da vielleicht rauskommen könnte.
Okay, das wird häufig so beschrieben, dass es die Untersuchung an sich ist, mit Endoskopen den Kehlkopf zu untersuchen. Aber auch das ist unsere Erfahrung hier, dass nicht die Untersuchung an sich, sondern ein mögliches Ergebnis hier die größten Hemmungen.
Ja, und ich kenne sehr viele Profisänger, die natürlich dann auch sehr im Konflikt waren, wenn dann jemand gesagt hat, okay, jetzt Vierteljahr Pause, sonst nicht. Aber wenn man davon lebt, ist das halt auch manchmal nicht so einfach gemacht, wie gesagt. Ne? Und wenn man es nicht weiß genau, dann muss ich ja vielleicht nicht unbedingt hören.
Durchaus ein Punkt, ja, absolut.
Aber meine Erfahrung ist immer die gewesen, wenn ich mich nicht kümmere, dann wird es schlimmer. Also insofern ist dieses zu gucken, was ist, wenn irgendwas falsch läuft, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist ja überall bei Krankheiten so, wenn man, je früher man was unternehmen kann, desto besser am Ende.
Genau, Prävention, und dann sind wir auch letztendlich wieder da, wo wir das Beispiel eines Sportlers benutzen, Leistungssportler wie Sänger, Sängerinnen, die wissen alle, was sie tun. Mhm. Einen Trainer haben die trotzdem, der auch sagt, schau mal, da war deine Haltung nicht gut, hier hast du den Ball nicht richtig gespielt, hier musst du beim Schwimmen deinen einen Arm anders machen, dann hast du mehr Effektivität. Das ist da ganz extrem wichtig und da sehen wir uns auch eher so ein bisschen als Vermittler aus der medizinischen Sicht, dann auch zu sagen, hier, du brauchst jemanden, der dir mal einen Spiegel vorhält, du weißt, wie es geht, aber wende dich an deinen Trainer, an deinen
Gesangslehrer. Reflexion. Reflexion ist immer genau für so jeden gut und ich kann jeden dann nur ermutigen, auch Workshops zu besuchen und sich mal andere Sachen anzuschauen, andere Sichtweisen, die neuen Erkenntnisse, weil er ändert sich ja dauernd auch. Allein durch diese Tatsache, dass man heute auf Stimmen draufschauen kann, ändert sich ja ganz viel im Blickwinkel.
Da haben wir, denke ich, alle viel voneinander gelernt. Einmal, dass das möglich ist, Stimme zu analysieren, aber zum anderen auch, dass wir Mediziner sehen, was ist mit Stimme überhaupt möglich und wie geht das Künstlerische mit dem Medizinischen zusammen. Ja, ein spannendes Gebiet. Vielen Dank.
Gerne. Gerne. Vielleicht abschließend ein Satz noch. Ich glaube, wenn man etwas mit so großer Freude tut, ich bin dann ganz oft nicht auf die Idee gekommen, dass irgendwas schief gehen könnte, weil das ist doch großartig einfach. Und ich glaube, das gehört ganz beim Singen wirklich viel dazu. Man muss das wirklich lieben, was man tut. Und dann wird man auch belastbarer.
Ein wunderbares Schlusswort. Vielen lieben Dank. Dann drücke ich hier mal.